Wir starten heute in eine neue Predigtreihe für die kommenden Wochen und das hat etwas damit zu tun, dass ja in der vergangenen Woche die Fastenzeit begonnen hat. Und Fastenzeit ist ja traditionell die Zeit, die Menschen sich nehmen oder genommen haben, um sich auf das Wesentliche auszurichten, um auf etwas zu verzichten und damit Kapazitäten zu haben für etwas anderes. Und das ist der Grundgedanke auch dieser Predigten, sich auf das Wesentliche zu besinnen in den kommenden Wochen. Ganz egal, ob man jetzt zu Hause irgendeinen Verzicht lebt oder nicht. Wesentlich ist für uns als Gemeinde diese Person Jesus Christus. Nicht einfach, weil es eine interessante Person ist und weil er interessante Dinge getan hat, sondern weil wir überzeugt sind, dass uns in Jesus Gott selbst begegnet. Und weil wir überzeugt sind, dass in der Beziehung zu diesem Jesus der Schlüssel für Veränderung und Erneuerung auch in unserem Leben liegt. Jesus ist die Grundlage dafür, dass wir überhaupt mit Gott leben können, aber dann eben auch die Grundlage dafür, dass in unserem Leben sich Dinge ändern, dass Sichtweisen sich ändern, dass Perspektiven und Prioritäten sich ändern. Und wie wollen wir ihm begegnen in den kommenden Wochen, indem wir uns anschauen, wie Jesus anderen Menschen begegnet ist oder wie andere Menschen ihm begegnet sind. Wir wollen von ihnen lernen, und von dem, was wir heute durch sein Wort davon hören. Und eine Geschichte haben wir ja schon jetzt gerade gehört, um die soll es heute gehen. Das Gute ist, diese Begegnungen, die sind super vielfältig. Jesus hatte mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun, solchen, die sich als ganz fromm bezeichnet hätten, solche, die eher als religiös ganz anders orientiert gezählt hätten. Aber er ist diesen Menschen allen begegnet. Und das macht es dann hoffentlich auch wieder für uns interessant, das macht es hoffentlich auch für dich interessant, in den kommenden Wochen mit dabei zu sein, ganz egal, wie du zu diesem Jesus stehst. Und ich lade uns einfach alle ein, sich neu davon herausfordern zu lassen, den Blick neu auf ihn zu richten und zu sehen, wie hat er damals Menschen gesehen und wie sieht er uns heute. Heute geht es eben um den Nachfolger, auch wenn Petrus, der dann Nachfolger wurde, zu dieser Zeit ja erstmal noch gar kein Nachfolger war. Und wir haben den Text gerade gehört in diesen verschiedenen Abschnitten und in solchen verschiedenen Akten spielt ja auch diese Begegnung. Sie beginnt ganz am Anfang mit Herausforderungen und Zumutungen. Das ist so das erste Kapitel in der Geschichte, Herausforderungen und Zumutungen. Die Geschichte beginnt mit Jesus, der unterwegs ist und viele Menschen, die ihn hören wollen. Und er beginnt mit Petrus und seinen Fischerkollegen, die da am Ufer des Sees Genezareth sitzen und die ihrem normalen Arbeitsalltag nachgehen. Nach der Arbeit in der Nacht ihre Netze, Fischernetze ausbessern, reinigen und flicken. Und dann kommt Jesus und das ist der erste Schritt. Er spricht diesen Petrus an und er nutzt das Boot von Petrus gewissermaßen so als akustische Verstärkeranlage, weil er mit ein bisschen Abstand auf dem See besser zu den Leuten sprechen kann und das Wasser den Schall vielleicht auch noch etwas verstärkt. Und bis dahin könnte man sagen, war das jetzt für Petrus bestimmt eine große Ehre. Da kommt dieser Jesus und viele Leute wollen ihn hören und er kommt zu Petrus und er sucht sich das Boot von Petrus aus und Petrus darf mit Jesus im Boot aufs Wasser fahren, dass dieser angesagte Prediger sein Boot nutzt. Ja, das ist für Petrus bestimmt eine Ehre gewesen. Er kriegt etwas mit von diesem Hype um diese Person und er ist ganz dabei. Aber dann spitzt sich das Ganze nochmal zu, dann ist Jesus nämlich eigentlich fertig. Und dann spricht der Petrus ganz konkret an. Und dann wird das Ganze auf einmal herausfordern. Man könnte nämlich sagen, da ist Petrus auf einmal mittendrin, statt nur dabei. Jesus sagt zu Petrus, so, und jetzt nimm dein Boot und dann fahr nochmal raus, weiter auf den See und werf die Netze zum Fang aus. Und wir können aus dieser Begegnung mit Jesus als erstes mitnehmen, wo Jesus in das Leben von Menschen tritt und wo Jesus heute in unser Leben kommt, uns anspricht, da wird das irgendwann herausfordernd. Da ist es dann irgendwann nicht mehr einfach nur ganz nett. Was ist das Herausfordernde an dieser Stelle? Jesus fordert Petrus ja auf, etwas zu tun, was völlig unerwartet ist. Er fordert ihn auf, etwas zu tun, wo Petrus riskiert, dass er dafür komisch angeschaut wird, dass seine ganzen Kollegen, die da auch sitzen, sagen, ist der Petrus jetzt eigentlich völlig durch? Was macht er denn jetzt? Das macht doch kein normaler Mensch. Warum? weil die Fischer sind nachts rausgefahren zum Fischen. Wenn es kühler ist, dann sind die Fische weiter oben im Wasser, dann kann man sie leichter abfischen. Kein Fischerexperte hätte das bei Tag bei der Hitze gemacht, wenn die Fische ganz unten irgendwo im kühleren Wasser sind. Petrus war nachts unterwegs gewesen, das sagt er ja hier auch. Wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und das war noch erfolglos. Und jetzt kommt Jesus und gibt ihm so einen Auftrag. Und eigentlich dachte Petrus doch, Moment, ich bin doch der Experte. Warum kommt jetzt Jesus? Jesus kommt in das Leben von Petrus und er fordert ihn heraus. Er fordert ihn heraus zu glauben, dass Jesus, der kein Fischer war, es besser weiß als Petrus, der der Experte war. Und er fordert Petrus gewissermaßen auf, ihm wirklich zu glauben und ihm mehr zu glauben als der eigenen Erfahrung und der eigenen Expertise und dem Wort, was Jesus sagt, Recht zu geben. Und das hat ganz viel mit dem zu tun, wie heute auch Glauben und Vertrauen aussieht. Jesus fordert uns bis heute auf, ihm zu vertrauen und ihm mehr zu vertrauen als dem, was unsere eigene Erfahrung oder unsere vermeintliche Lebensexpertise uns sagt. Es bedeutet gewissermaßen, unseren eigenen Expertenstatus über Bord zu werfen und dafür vielleicht auch komisch angeschaut zu werden. Warum? Weil wir doch eigentlich, und da kann ich mich gerne mit einschließen, eigentlich davon ausgehen, wir sind die Experten. Wir sind für unser Leben verantwortlich und wir entscheiden doch für uns, was gut und richtig ist. Warum soll denn da auf einmal jemand anderes kommen und uns einen Ratschlag geben, der menschlich gesehen doch erstmal total komisch ist? Vielleicht kennen manche von euch dieses Gedicht Invictus des Dichters William Ernest Henley. Das wird manchmal bei solchen Schulabschlussfeiern und so wird das zitiert. Der Dichter spricht da über seine Lebenserfahrung und wie er in widrigsten Umständen es geschafft hat, sich selbst treu zu bleiben und diese Umstände durchzustehen. Und das Gedicht endet mit diesen beiden Zeilen: Ich bin der Meister meines Los, ich bin der Captain meiner Seele. Und das heißt ja, ich bestimme über mein Schicksal und ich gebe die Richtung vor. Und Petrus, könnte man sagen, der war nicht nur Captain seiner Seele, wie wir das manchmal dann auch von uns natürlich denken, sondern er war eben ja auch Captain seines Boots. Und hier muss er sein Boot aus der Hand geben, gewissermaßen. Er muss das über Bord werfen, was jetzt alle von ihm denken könnten und sagen, jetzt glaube ich diesem Jesus. Und Begegnung mit Jesus, Nachfolge hinter Jesus her, das bedeutet genau das, dass wir bereit sind, das Lebensboot zu überlassen, dass wir bereit sind zu akzeptieren, dass wir vielleicht doch nicht so den Überblick haben und dass uns oft auch die Peilung fehlt, zu wissen, wo wir denn mit unserer Seele und mit unserem Leben hinwollen. Nachfolge bedeutet, ihn zum Kapitän zu machen. Jetzt kommt Jesus heute nicht zu uns und fordert uns zum Angeln auf. Aber dieser Punkt, wo es eben einfach nicht mehr nur ganz nett ist, auch so ein bisschen mit dabei zu sein und ein bisschen was davon mitzukriegen, ja, Jesus, das ist beliebt und interessante Persönlichkeit, sondern auf einmal ganz dabei zu sein, diese Frage, die stellt sich auch uns heute immer wieder. Wem vertraue ich? Mir selbst? Meiner Stärke? Meiner Erfahrung? Weil ich bin ja der Captain meiner Seele. Und die Frage ist, bis heute dann wieder, bin ich bereit, seinem Auftrag, seinem Wort zu glauben, auch wenn meine Erfahrung dagegen spricht und auch wenn ich mich vielleicht nach den Maßstäben, die heute so gelten, dafür lächerlich mache, bin ich dazu bereit, dass es mit dem Glauben an Jesus mehr ist, als einfach nur, dass es eine ganz nette Verzierung ist. Und bin ich bereit, das zu tun, auch wenn es vielleicht absurd klingt. Vielleicht klingt es bis heute für dich wirklich absurd, darauf zu vertrauen, dass dieser Jesus der Retter ist, der uns ewiges Leben schenkt, dass ein Mann von damals so entscheidend für unser Leben heute sein soll. Und Jesus sagt, vertraue mir und geh in diesem Vertrauen los. Vielleicht klingt es für dich absurd zu sagen, ich pflege einen einfacheren Lebensstil und gehe mit meinem Geld anders um, weil Jesus uns neue Prioritäten fürs Leben gibt. Und Jesus sagt, vertraue mir. Und du bist herausgefordert zu sagen, auf dein Wort. Vielleicht klingt es für dich absurd, in einem Konflikt auf dein vermeintliches Recht zu verzichten und Schritte zur Versöhnung zu gehen und damit vielleicht scheinbare Nachteile in Kauf zu nehmen. Und Jesus sagt, vertraue mir, geh auf mein Wort hin. Vielleicht klingt es bis heute absurd, dass du auf eine Beziehung und das vermeintliche Glück verzichtest, weil du merkst, dass du dafür Kompromisse im Glauben eingehen oder Gottes Maßstäbe anpassen müsstest. Und Jesus sagt, aber vertraue mir. Und vielleicht mag es für dich genauso absurd zu erscheinen, in einer Beziehung zu bleiben, auch wenn sie dich aktuell nicht glücklich macht. Vielleicht ist es absurd, menschlich gesehen, auf ein gut dotiertes Jobangebot zu verzichten, weil es dir die zeitliche Freiheit nimmt, dich für deine Familie oder eben auch für Gott einzusetzen. Und Petrus hätte das alles auch sagen können. Jesus, was du hier von mir forderst, das ist doch absolut absurd. Wie kann das sein? Ich bin doch der Experte. Und außerdem bin ich auch noch müde und wir haben das alles schon probiert. Es hat nicht funktioniert. Und dann geht Petrus diesen Schritt ins Risiko und sagt, auf dein Wort hin. Okay, weil du es sagst, werde ich es trotzdem machen. Und an der Stelle merken wir, dass es immer ein gewisses Risiko auch ist, sich auf diesen Jesus einzulassen, weil wir auch nicht genau wissen, was kommt dann dabei raus. Aber an der Stelle fängt Nachfolge an. Jesus Recht geben und das tun, was er sagt, aber dann eben auch etwas zu erleben. Es mag eine Herausforderung und eine Zumutung sein, aber die Geschichte geht ja auch noch weiter. Und der zweite Akt, der hat etwas zu tun mit Segen und Gericht. Petrus macht sich auf den Weg und es klingt ja absurd, ja, nicht nur, dass die Fische eigentlich im tieferen Wasser sind und warum sollen die auf der rechten Seite des Bootes gerade alle sein? Also eigentlich was für ein Ratschlag. Aber der Vertrauensschritt, dieser Mut, sich für Jesus auch lächerlich zu machen, der wird belohnt. Es kommt zu diesem unglaublichen Fischfang. Und selbst die Kollegen müssen noch zur Hilfe gerufen werden, damit man das überhaupt alles abtransportieren kann. Und man kann sagen, ja, Jesus belohnt diesen Vertrauensschritt. Und jetzt kommt dir vielleicht die Frage, ja, Moment, also wenn ich das heute mal so erleben dürfte, dann würde mir das ja alles viel leichter fallen. Also wenn ich mal so eine Situation hätte, dann... Ja, dann würde ich auf jeden Fall ja auch glauben. Und vielleicht bist du gerade noch so auf der Suche und du sagst, ja, aber mir fehlt noch so der konkrete Beweis, dass da wirklich etwas dran ist an dieser Sache mit Gott. Und wir können Gott natürlich nicht manipulieren und wir können ihm auch nichts vorschreiben und wir können ihn auch nicht durch das, was wir machen, dazu zwingen, etwas zu tun. Aber könnte es sein, dass das fehlende Erlebnis auch damit zusammenhängt, dass wir selten einmal diesen Schritt gehen, so wie Petrus, etwas gegen die eigene Erfahrung und gegen den augenscheinlichen Trend zu tun. Als ich angefangen habe letzte Woche über diese Geschichte, die ich ja eigentlich schon oft gelesen habe und mich damit beschäftigt habe, als ich angefangen habe, wieder neu darüber nachzudenken, dann musste ich sehr ehrlich mit mir selber werden und ich habe mich gefragt, wann war eigentlich in meinem Leben zuletzt der Punkt, an dem ich menschlich gesehen eine so unsinnige Entscheidung getroffen habe, weil ich denke, dass es in Gottes Sinn gut ist. Wann habe ich so etwas machen müssen? Und ich musste ehrlich werden und sagen, ja, das schon länger irgendwie her. Man lebt so ein bisschen in seinem Leben. Und wenn man ein bisschen Sicherheitstyp ist, dann ist es vielleicht noch mal schwieriger, dass man überhaupt an diesen Punkt kommt, mal so ins Risiko zu gehen. Aber könnte das auch ein Schlüssel sein? Das war die Frage, die ich mir selber stellen musste. Könnte es ein Schlüssel sein, warum wir solche Dinge nicht erleben? Nicht, dass man Gott irgendwie dazu zwingen kann, dass er etwas tut, aber kann es sein, dass wir oft Gott in unserem Leben gar nicht die Gelegenheit geben, das Ungewöhnliche zu tun, weil wir uns die Dinge ja so absichern, wie es dann irgendwann schon passt? Weil wir dieses Wagnis gar nicht eingehen. Auf dein Wort hin, sagte Petrus. Petrus fährt dann mit seiner Fuhre an Land und dann ist noch was erstaunlich, ja. er hat gerade ein Riesenwunder erlebt und man könnte denken, er ist super begeistert. Ja, wann passiert das schon mal? Er hat seinen Umsatz für diesen Tag und für die nächsten Tage auch noch wahrscheinlich geregelt. Und wenn er das alles verkauft hat, dann kann er den Rest der Woche frei machen. Aber es passiert noch etwas Erstaunliches. Dieser vermeintliche große Segen, der wird für ihn zum Gericht, der wird für ihn zum Urteil. Denn in der Begegnung mit diesem Jesus, mit dem er sich auf den Weg gemacht hat, da merkt er auf einmal, Moment mal, hier ist irgendetwas im Spiel. Dieser Jesus, der ist ja mehr als irgendein Mensch. Und ihm wird auf einmal bewusst, da gibt es eine Differenz. Da gibt es einen großen Unterschied zwischen diesem Jesus und ihm. Und das führt ihn dahin, dass er sagen muss, Moment, eigentlich Jesus, geh, weil wir passen nicht zusammen. Was ich hier gerade erlebt habe, das führt mir vor Augen, du bist so völlig anders als ich und ich bin ein sündiger Mensch. Und ich finde es so erstaunlich, ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren. Ja, das heißt nicht, und die waren alle super begeistert, weil die so viele Fische gefangen haben, denen war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie merken, hier begegnet ihnen Gott. Und in dieser Gottesbegegnung, da merken sie, eigentlich sind sie auf diese Gottesbegegnung überhaupt nicht vorbereitet. Er merkt, dieser Jesus ist mehr als nur ein guter Lehrer. Wo Gott in unser Leben tritt und wo wir uns mit ihm auf den Weg machen, wo wir ihn reden lassen, da wird das deutlich, dass es diesen Unterschied gibt. Da werden wir Gott erkennen und da werden wir aber auch uns selbst erkennen und dann eben merken, ja, in unserem Leben, wie wir es eben auch schon gesungen haben, da drehen wir uns oft um uns selber. Da haben wir unsere guten Vorsätze und die erreichen wir nicht. Da denken wir, dass wir es doch irgendwie im Griff haben und wir haben es nicht. Die Gottesbegegnung führt zur Selbsterkenntnis und Petrus sagt an dieser Stelle ja nicht, ja gut, dass mich endlich mal jemand gesehen hat, weil das habe ich ja auch verdient, dass es mir endlich auch mal so gut geht. Das habe ich mir doch verdient. Ich mühe mich hier Tag für Tag ab und endlich wird das auch mal belohnt. Sondern das, was er beobachtet oder bemerkt, ist, ich habe das nicht verdient. Ja, verdient habe ich das nicht. Offensichtlich, es ist ein Geschenk. Er wird ehrlich vor Gott und er sagt nicht, ja, ich kann mir mal auf die Schulter klopfen, ich bin doch echt ein toller Typ, sondern er sagt, ich bin ein sündiger, ein fehlerhafter Mensch. Ich kann mir bei Gott gar nichts verdienen. Das, was ich hier erlebe, das ist Gnade und diese Gnade, die ist auch nötig. Petrus hatte vorher gesagt, ich habe doch schon die ganze Nacht gefischt und ich habe nichts gefangen. Meine Bemühungen, die waren doch völlig erfolglos. Und so ist das letztlich auch gegenüber Gott. Da können wir uns abmühen, wie wir wollen. Wir können ihn gar nicht beeindrucken und wir können auch nicht sagen, da haben wir doch ein Recht drauf. Und es macht uns demütig. Wir können von Petrus lernen, dass mit Gott zu leben bedeutet, ihm mehr zu glauben als uns selbst. Und wir können lernen, ehrlich zu werden vor ihm, uns dann wirklich auf ihn einzulassen und zu erkennen, das, was wir von ihm bekommen. Ob es jetzt der große Überfluss ist oder auch die ganz alltägliche Versorgung, es ist Gnade. Und das führt letztlich zum Ende einer religiösen Einstellung, die sagt, ich kann mir doch auf die Schulter klopfen, weil eigentlich muss Gott doch ganz zufrieden mit mir sein. Petrus sagt, ich bin ein sündiger Mensch, ich brauche letztlich diese Gnade. Und diese Gnade wird ja dann, Gott sei Dank, auch sichtbar im dritten Akt dieser Geschichte. Die Begegnung mit Jesus wird für Petrus zum großen Wendepunkt seines Lebens. Es kommt wieder anders als gedacht. Erst erlebt er dieses Wunder, dann muss er feststellen, wir passen nicht zusammen. Eigentlich will er Jesus wegschicken und dann kommt es wieder anders, weil nämlich Jesus selbst ihn nicht wegschickt. Jesus urteilt anders als Petrus oder man könnte sagen, er geht anders mit dem um, was Petrus über sich denkt. Jesus sagt nicht, naja Petrus, das Urteil über dich, das ist jetzt ein bisschen zu streng. Also eigentlich bist du ja doch gar nicht so schlecht, das denkst du jetzt nur von dir und eigentlich kann aus dir schon noch was werden. Also das sagt er nicht. Er sagt aber auch nicht, ja, Petrus, jetzt hast du es endlich mal selber erkannt. Wir zwei, wir passen nicht zusammen und deshalb kannst du ja da lang gehen und ich gehe da lang und wir sind getrennte Leute. Auch das sagt er nicht.
Jesus reagiert anders. Er lässt dieses ehrliche Urteil von Petrus stehen. Ich bin ein sündiger Mensch, hat Petrus über sich gesagt. Und dann verurteilt er ihn nicht. Und das ist der Kern der guten Nachricht, der hier zum Strahlen kommt, warum Jesus auch so anders ist als andere Religionen und Weltanschauungen. Er sagt nicht im religiösen Maßstab eben, du hast dich nicht bewährt und du hast dich eben, ja, war nicht gut genug. Und solange wir das eben auch denken, ja, wir müssen ja Gott irgendwie was unter Beweis stellen und wir versuchen das aus eigener Kraft, da wird uns das immer wieder zur Verzweiflung führen, wenn wir unsere hochgesteckten Ziele eben nicht erreicht haben. Und wir denken dann manchmal, ja, wir müssten doch irgendwie Gott beeindrucken. Und Jesus streicht diesen religiösen Maßstab eigentlich durch, indem er das Urteil ganz ehrlich stehen lässt und sagt, ja, du bist ein sündiger Mensch, verdient hast du nichts. Er sagt ja auch nicht, du bist okay, so wie du bist. Ist schon gut so und passt schon. Sondern er sagt, ja, du bist ein sündiger Mensch, aber ich will trotzdem mit dir unterwegs sein. Das ist Gnade und Vergebung. Das ehrliche Urteil über unser Leben stehen lassen und dann sagt Gott, und es kann bei mir aber trotzdem mit dir weitergehen. Wenn du ehrlich wirst vor mir, wenn wir ehrlich werden vor Gott, so wie Petrus ehrlich geworden ist vor Jesus. Und ich glaube, wir brauchen diesen Moment, dass wir merken, wer ist dieser Gott, mit dem wir es ja eigentlich zu tun haben. Das ist nicht einfach nur ein netter Mensch, sondern es ist der heilige Gott, der Petrus hier auch in Jesus entgegenkommt. Und dann ehrlich zu werden von ihm und gleichzeitig zu sehen, aber dieser Gott, der will uns ja gar nicht verurteilen. Der will uns mit Gnade entgegenkommen. Und dann merken wir, da wo in unserem Leben eben nicht alles in Ordnung ist, da ist trotzdem ein neuer Anfang möglich. Da ist trotzdem eine neue Beauftragung sogar möglich, denn Jesus beauftragt Petrus ja sogar. Er sagt, ja, du bist dieser sündige Mensch, aber bleib hier. Genau mit dir möchte ich einen weiteren Weg gehen. Ich gebe dir ein neues Lebensziel. Ich gebe dir ganz neue Prioritäten, ganz neue Aufgaben. Es ist ja letztlich die Einladung, wirklich dann ganz und für diesen Jesus zu leben. Menschenfischer bedeutet ja dann hier nicht im negativen Sinn irgendwie, du wirst jetzt so ein Menschenfänger sein, der die Leute versucht zu überreden für meine Sache und sie irgendwie einzuwickeln unter der Vorspielung falscher Tatsachen, sondern es bedeutet für Petrus einfach, bis jetzt warst du im Einsatz für Fische. Das war dein täglich Brot. Und wenn du mit mir unterwegs bist, dann geht es darum, Menschen zu erreichen. Dann geht es darum, Menschen in Kontakt mit Gott zu bringen und dann geht es darum, dich für meine Ziele einzusetzen. Gott begnadigt uns, da wo wir ehrlich werden, vor ihm. Aber er begnadigt uns auch nicht einfach so, sondern er macht das, damit wir unser Leben dann für einen Zweck leben, nämlich als Nachfolger. Und so fordert er dich heute Morgen auch heraus, ehrlich zu werden vor ihm, zu entdecken, dass er Gnade schenkt, aber dass es dann eben auch eine Antwort darauf braucht. Und das ist der vierte Gedanke, die Antwort, die Petrus gibt, Nachfolge. Am Ende heißt es ja ganz knapp zusammengefasst, da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Klingt ganz kurz, knapp und bündig, aber man muss sich überlegen, was das heißt. Das heißt, die haben wirklich ihr ganzes bisheriges Business da liegen gelassen und sind in ein neues Leben gestartet, wo Petrus und auch die anderen, die mit dabei waren, keine Ahnung hatten, was eigentlich genau auf sie warten würde. Das ganze gewohnte Leben, das haben sie hinter sich gelassen, auch wieder so ein Vertrauensschritt, obwohl es eigentlich absurd klingt. Und sie sind in eine ungewisse Zukunft gegangen. Petrus wusste, was er hatte, aber er wusste nicht, was kam. Und das, was er dann hier macht, das hat ja von da an eigentlich sein ganzes weiteres Leben bestimmt. Die Begegnung mit Jesus hat sein Leben verändert. Damit müssen wir rechnen, wenn Jesus so in unser Leben reintritt, dass dann eben auch wirklich Dinge ganz anders werden. Aus dem Fischer und Experten für sein eigenes Leben wurde ein Nachfolger, der keine Ahnung hatte, was als nächstes eigentlich kommt. Aber er machte sich auf den Weg. Und das war ein Weg, der für Petrus ja mit sich gebracht hat, dass er bei etlichen wirklich erstaunlichen Wundern mit dabei war. Dass er dann aber auch viele Schwierigkeiten erleben musste, dass er Niederlagen erleben musste, dass er miterleben musste, wie Jesus verhaftet wurde, verurteilt wurde. Dass er dann erleben konnte, dass da Ostern kam, dass wieder alles anders wurde. Und dass er dann am Ende seines Lebens selber einen Leidensweg gehen musste, der ihn zum Märtyrertod geführt hat. Das wusste er da noch nicht. Und er ging trotzdem, wie gesagt, menschlich gesehen fragwürdig. Aber genau das ist die Herausforderung, die in dieser Begegnung für uns alle liegt. Jesus verspricht uns nicht Erfolg, nicht Wohlstand, nicht ein Leben im irgendwie abgesicherten Modus. Und er sagt nicht, wenn du dich mit mir auf den Weg machst, wird das ganz nett und eine religiöse Verzierung fürs Leben. Aber er verspricht uns ein Ziel fürs Leben und ein Leben mit Bedeutung für die Ewigkeit. Und jetzt tritt er so an uns heran und fordert uns auf, genau darüber nachzudenken, diesen Schritt ins Vertrauen zu gehen. Und das ist ein Risiko. Und ich kann niemandem versprechen, dass das unproblematisch ist. Das mag sich dann oft komisch anfühlen, aber die Einladung bleibt die gleiche. Jesus fordert uns auf, nachzufolgen. In anderen Worten könnte man es so ausdrücken. Jesus sagt uns, folge mir. Ich werde dich auf eine Wanderung mitnehmen. Ich möchte, dass du nicht nach links und nicht nach rechts abbiegst. Du sollst mir folgen. Ich möchte, dass du mir voll und ganz vertraust und durch dick und dünn bei mir bleibst. Ich möchte, dass du nicht aufgibst und dich in allen Enttäuschungen und Widerwärtigkeiten an mich wendest. Ich werde dich an Orte führen, wo du sagen wirst, was um alles in der Welt soll ich hier? Selbst dann sollst du mir vertrauen. Und vielleicht bist du an diesem Punkt, dass du sagst, soll ich eigentlich grundsätzlich diesem Jesus wirklich vertrauen? Warum eigentlich? Vielleicht bist du auch an dem Punkt, wo du sagst, ja, ich habe diese grundsätzliche Entscheidung schon gefällt, aber ich ringe gerade damit, ob ich das in dieser Situation meines Lebens wirklich machen kann oder machen soll. Es ist immer wieder die gleiche Frage, wem glaubst du mehr? Warum sollen wir vertrauen? Warum sollten wir diesem Jesus vertrauen? Warum können wir ihm vertrauen? Es hat etwas mit Beziehung zu tun. Es ist nicht irgendjemand, der uns auffordert, so etwas zu machen, sondern es ist Jesus, in dem Gott selbst uns begegnet. Und wenn wir an die Geschichte vom Anfang denken, es ist der Prinz des Königs. Und so wie diese Ritter durch einen Wald mussten, wo man nicht genau weiß, welche Dinge warten da auf einen, so können diese Wege auch auf uns warten. Und dann geht es darum, eng bei ihm zu bleiben, auf das zu hören, was er sagt. Und es ist dieser Jesus, der bei uns sein will, dem wir nichts bringen können, vor dem wir ganz ehrlich werden können, auch wenn die Dinge in unserem Leben nicht funktioniert haben, auch wenn wir dann mal wieder falsch abgebogen sind, dann schickt er uns ja immer noch nicht weg. Und wir können auf ihn sehen, der uns dann immer wieder neu beauftragt, obwohl wir so sind, wie wir sind. In Jesus begegnet uns der Gott, der mit Gnade reagiert. Und wenn du dich fragst, warum soll ich überhaupt so einen Weg gehen? Weil er selbst ihn vorangegangen ist. Als Jesus zu Petrus ins Boot kam und ihn aufgefordert hat, rauszufahren, und auch später, als er dann ihn aufgefordert hat, Menschenfischer zu werden, da hatte Jesus sich selber schon auf den Weg gemacht. Da hatte er seinen Vater im Himmel verlassen. Da hatte er selber schon den abgesicherten Modus hinter sich gelassen. Später würde er sogar die totale Trennung von seinem Vater erleben. Und wenn er uns auffordert zur Nachfolge, dann macht er das nicht, um uns irgendwie die Freiheit zu nehmen, um uns zu erdrücken. Er selbst ist vorangegangen. Er selbst ist diesen Weg konsequent gegangen, mit Leidensbereitschaft für uns, damit wir ihm nachfolgen und an einem guten Ziel ankommen können. Und dieser Jesus begegnet uns heute und dieser Jesus fordert dich heute heraus. Wo ist es für dich dran, so einen Schritt in der Nachfolge zu gehen? Oder was kann dein nächster Schritt auf diesem Weg sein?